I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Audio Now.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge 29. Damit sind wir fast so alt wie ich.
Ich finde es übrigens toll, dass du den Überblick noch behalten hast. Folge 29.
Ja, aber das ist nur, weil ich es mir aufgeschrieben habe.
Ja, ich sehe es da auch gerade. Deswegen spreche ich es an.
Ich bin Philipp und das ist, wie ihr unschwer hören könnt, Tanina, schön, dass du wieder mal bei uns bist.
Oh, ich freue mich auch. Toll, toll, toll. Grüße ans Volk.
Das wird das Volk sicherlich freuen. Bevor wir mit unserem heutigen Fall anfangen, habe ich noch ein bisschen Zuschauerpost hier liegen von euch. Wir haben ja immer so eine kleine Auswahl an Mails, die wir vorlesen. Dieses Mal ist es wirklich nicht ganz so viel, aber es sind sehr schöne Geschichten dabei. Wir fangen an mit dem Chris oder Chris, wie auch immer man das ausspricht. Der hat jedenfalls geschrieben: Lieber Philipp, ich wollte mich auf dem Weg mal bei dir bedanken. Du und dein Podcast haben mich inspiriert, selbst einen Podcast zu starten.
Oha.
Zwar nur als Hobby, aber trotzdem vielen Dank. Und ich habe recherchiert, es ist der Podcast Northern True Crime. Also wenn ihr mal reinhören wollt beim Chris, der würde sich bestimmt sehr darüber freuen.
Ihr puschelt euch gegenseitig. Das finde ich gut. Das finde ich gut.
Man muss sich ja immer gegenseitig unterstützen.
Ja, und ich habe hier noch eine kleine Nachricht von der Pia, die schreibt bei Facebook. Thema Brieffreundschaft mit einem Mörder. Das klingt ja schon mal,
das ist mal ein Thema.
Interessant. Also sie schreibt: Hallo Lieben, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ihr beschäftigt euch ja oft mit der Thematik, ob und wie Menschen zu Tätern werden. Außerdem kam die Frage auf, warum Serienmörder so viele Briefe bekommen. Ich selbst bin 23 Jahre alt, führe eine Brieffreundschaft mit einem Mörder, der seit 17 Jahren im Todestrakt in Texas auf seine Hinrichtung wartet. Oha.
Oh.
Pia schreibt, das Ganze ist für mich und ihn allerdings keine Romanze. Der Kontakt ist eine Art gegenseitiger Hilfe. Wir reden nicht über seine Taten. Nach einem Jahr Kontakt ist für mich klar geworden, dass man einen Menschen niemals nur auf diese reduzieren kann. Ich bin neben seinen Eltern der einzige Kontakt zur Außenwelt und ich bekomme so viele neue Sichtweisen auf das Leben und lerne immer wieder auf andere Weisen, dieses zu schätzen. Der Kontakt zu so einer Person sollte allerdings wohl überlegt sein, schreibt sie. Mich interessieren schon lange Menschen hinter der Tat. Ich habe mich bewusst für einen Geständigen entschieden. Er selbst ist das klassische Beispiel, wie viel das soziale Umfeld ausmacht. Das sehe ich nicht als Entschuldigung. Allerdings ist es ein großer Faktor. Mein, in Anführungsstrichen schreibt sie, Freund ist als Crack-Baby in schwierige Verhältnisse geboren worden, hat erst im Gefängnis die Chance bekommen, lesen und schreiben zu lernen. Und der Weg in die Kriminalität war, ja, sie sagt, gewissermaßen abzusehen. Liebe Grüße, Pia.
Das finde ich sehr faszinierend.
Also ich kenne das auch nur vom Hörensagen. Ich gucke ja auch und höre ja sehr viel Crime-Geschichten, das weißt du. Ich bin ja ein großer Fan von deinem Podcast, gucke aber auch ganz viele Dokus in der Richtung. Und immer wenn es dann um sowas geht, ne, ich kann diese Faszination verstehen. Also ich will nicht sagen, dass ich es auch schon mal überlegt habe, da jemandem zu schreiben. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das spannend ist. Aber ich glaube, für manche Frauen ist das auch echt gefährlich. Die verlieben sich dann ja gleich in irgendwelche Ted Bundys oder
genau,
sowas.
Genau, bei Ted Bundy ist ja so ein klassisches Beispiel, auch Charles Manson, die unglaublich viel Post bekommen haben. Was für mich sehr schwer nachzuvollziehen ist, aber ich glaube, manche Frauen haben so eine Faszination vielleicht so für das Dunkle oder vielleicht denken die auch, man kann den irgendwie bekehren oder so und er ist doch eigentlich ein guter Kerl.
Ja, und die beiden Beispiele, die wir jetzt hatten, das waren ja auch noch zwei sehr gut aussehende Typen, charismatisch. Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus allem.
Interessant. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber vielleicht habt ihr auch Erfahrungen damit gemacht. Würde mich interessieren, dürft ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Jetzt kommt eine Nachricht, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Ich habe ja vor einigen Folgen noch rumgescherzt und darüber nachgedacht, ob wohl Menschen beim Verkehr Verbrechen von nebenan hören und ob es wohl irgendwann mal ein Verbrechen von nebenan Baby gibt. Und jetzt ist es tatsächlich so.
Ich dachte beim Verkehr, beim Autofahren. Nein. Oder was?
Also beim Autofahren. Aha. Auch. Also ich meinte jetzt aber anderen Verkehr. Ich weiß ja nicht, ob
habe das durchaus verstanden.
Ob hier Kinder zu hören. Die Julia hat mir geschrieben bei Instagram. Hallo ihr Lieben, ich habe heute natürlich direkt die neue Folge gehört und muss euch berichten, dass meine Tochter am 11.02. zu Hause zur Welt gekommen ist, während wir euren Podcast gehört haben. Ihr Name ist aber nicht Verbrechen von nebenan.
Na Gott sei Dank. Läuft sowas wohl schon unter Fetisch?
Weiß ich nicht. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Du hättest die Tochter auch einfach Philipp nennen können. Das wäre, glaube ich, für mich auch vollkommen in Ordnung gewesen.
Mit Philippa hätten wir aber auch leben können.
Wir hätten auch mit Philippa leben können. Aber es ist auch völlig okay, dass du ihr den Namen gegeben hast, den du ihr geben wolltest. Wir haben uns auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Ich glaube, damit haben wir den wirklich allerjüngsten Verbrechen von nebenan Hörer aller Zeiten identifiziert. Kommen wir jetzt zu Folge Nummer 29, Schneewittchen und der Loverboy.
Klingt wie ein nettes Märchen, ja. Ist es garantiert nicht.
Nein, ist es garantiert nicht. Da ihr den Podcast kennt, könnt ihr euch schon denken, dass es nicht ganz so märchenhaft läuft. Das ist ein Thema, was ich schon sehr lange machen wollte. Und jetzt habe ich den passenden Fall dazu gefunden. Ich erzähle euch heute die Geschichte von Katharina, die mit 14 von einem älteren Mann in die Prostitution gebracht wird und 11 Jahre lang für ihn anschaffen muss. Rund 25.000 Freier muss sie befriedigen, während ihr Freund sie misshandelt und verprügelt. Katharina erzählt ihre Geschichte selbst in dem Buch Schneewittchen und der böse König, gemeinsam mit der Journalistin Barbara Schmidt. Das Buch ist gerade erst erschienen und daraus habe ich die meisten meiner Informationen zu diesem Fall. Die Namen und die biografischen Daten sind natürlich geändert. Das Phänomen Loverboys ist ja ein sehr interessantes und deswegen gibt's am Ende der Folge noch ein kleines Extra für euch. Ich habe ein Interview mit Deutschlands bekanntester forensischer Psychiaterin geführt, Dr. Nala Saimi, und da gehen wir nochmal ganz genau darauf ein, warum Frauen diesen Männern verfallen und was ihr tun könnt, wenn ihr das Gefühl habt, dass das jemandem in eurem Freundeskreis oder in eurer Familie passiert ist. Triggerwarnung, in diesem Fall geht es um Missbrauch, um Zwangsprostitution, Gewalt an Frauen und auch um Selbstverstümmelung. Wenn euch das triggern sollte, dann solltet ihr diese Folge lieber überspringen. Es ist der 9. April 2011 um 5 Uhr morgens. Katharina ist es gewohnt, dass Heinz sie schlägt. Das macht er schon seit Jahren so. Heinz war früher Boxer und er weiß, wo seine Fäuste besonders wehtun. Katharina kann mit ihrer rechten Hand kaum noch einen Stift halten, nachdem Heinz ihr 3-mal den Daumen gebrochen hat und sie danach nicht zum Arzt durfte. Wie oft ihre Nase gebrochen wurde, weiß sie schon gar nicht mehr so genau. Ihre Rippen, Hüften und ihr Schädel sind mehrfach geprellt. Ihre Haut ist voller dünner Narben von seiner Reitgerte. Heinz hat Katharina zerstört, von innen und von außen. Nachher entschuldigt er sich jedes Mal bei ihr, sagt, es war nicht so gemeint, es würde nie wieder vorkommen. Und jedes Mal nimmt Katharina die Entschuldigung an. Sie hat doch nichts, außer ihn. Aber heute Morgen ist alles anders. Heinz brüllt wie ein Tier. Während Katharina auf dem Boden liegt, tritt und schlägt er auf sie ein und spuckt ihr ins Gesicht. Mein Wort ist dein Gesetz, brüllt er sie an. Er prügelt sie auf das Bett, legt ihr beide Hände um den Hals. Ich bring dich um, du Scheißtier. Alles um Katharina herum verschwimmt. Das Doppelbett, in dem sie gerade liegt, die blaue Sitzgarnitur, die dunkelblau gemusterten Vorhänge vor dem Milchglasfenster, die Tag und Nacht zugezogen sind und die schwarzen Regale voller Plastikblumen. Rechts von ihr sieht Katharina die braun gestrichene Eisentür, die auf den Flur der Wohnung führt. Ihr einziger Ausweg. Aber die Tür ist abgeschlossen und nur Heinz hat einen Schlüssel dafür. Oben im Club läuft laute Musik, da wird keiner ihre Schreie hören. Aber vielleicht ist eine ihrer Kolleginnen gerade mit einem Freier auf dem Flur und hört sie. Allerdings wird von den 5 Frauen, die in dem Bordell arbeiten, keine helfen. Das weiß Katharina. Sie hat es ihnen selbst immer wieder eingebläut. Das macht es für mich noch schlimmer. Der beruhigt sich schon wieder, hat sie oft zu ihnen gesagt, wenn sie ihr dabei helfen mussten, sich anzuziehen oder ihre blauen Flecken zu überschminken, weil Heinz sie wieder mal grün und blau geprügelt hat. Aber heute beruhigt sich Heinz nicht. Seine Fäuste prügeln weiter auf sie ein und das Blut ihrer aufgeplatzten Lippe spritzt quer durch den Raum. Dann hört sie auf einmal ein Geräusch auf dem Flur. Hat sich vielleicht doch ein Freier verlaufen? Auch Heinz hat das Geräusch gehört. Er lässt Katharina los, steht auf und schließt die braune Eisentür mit seinem Schlüssel auf, um nachzusehen. Die 25-jährige zierliche Frau weiß, dass sie nur diese eine Chance hat, während Heinz auf dem Flur ist. Auch wenn jeder Zentimeter ihres Körpers nur noch aus Schmerz zu bestehen scheint, springt sie von dem Doppelbett auf und rennt zum Fenster, reißt es auf und springt heraus. Die Wohnung ist im Erdgeschoss. Katharina rennt um das Gebäude herum, die Außentreppe hoch, sie rennt um ihr Leben. Aber die Tür zum Club ist von innen verschlossen. Sie hämmert mit den Fäusten gegen die Tür. Lasst mich doch endlich rein. Sie hat nur noch Sekunden, das weiß Katharina. Fast glaubt sie schon, die Schritte von Heinz hinter ihr auf der Außentreppe zu hören. Da geht die Tür auf. Endlich. Ihre Kollegin Susanne hat aufgemacht und schaut sie mit großen Augen an. Erst jetzt wird Katharina klar, wie sie gerade aussieht. Ihr Gesicht ist blutverschmiert und sie hat einen riesigen Bluterguss am Oberarm. Ein einsamer Kunde ist noch im Club. Er sitzt an der Bar, hat sein Handy in der Hand und starrt Katharina an. Es ist Susanna, die als erstes reagiert. Wenn du nicht anrufst, dann tun wir es, sagt sie mit fester Stimme, und Katharina ist klar, dass es jetzt keine Ausreden mehr gibt. Sie wählt selber die 110 und ruft die Polizei. Doch bevor die vor Ort ist, kommt Heinz in den Club, aber Katharina reagiert kaum. Sie ist einfach nur unglaublich müde. Glaubt ihr kein Wort, brüllt der 60-jährige Katharinas Kollegin an. Die Alte ist doch schon wieder völlig besoffen. Dann verschwindet er. Katharina macht sich noch ein Bier auf. Es ist das 16. in dieser Nacht und wartet auf die Polizei.
Und du hast gerade schon gesagt, die Polizei ist dann aber auch gekommen.
Ja, die Polizei ist gekommen, nach einigen Minuten schon. Allerdings geben sich die Polizisten jetzt nicht die allergrößte Mühe. Sie waren schon zu oft an diesem Ort. Jedes Mal, nachdem sie gerufen wurden, hat Katharina ihre Geschichte am nächsten Tag plötzlich geändert. Mal ist sie die Treppe runtergefallen, mal ist sie mit dem Kopf vors Waschbecken gelaufen. Jeder der Polizistinnen und Polizisten weiß, dass Katharina lügt, aber was sollen sie machen? Also geht die übliche Prozedur wieder von vorne los, auch an diesem Abend. Sie nehmen Katharinas Aussage auf, machen ein paar Beweisfotos und rufen einen Krankenwagen. In der Klinik wird Katharinas Platzwunde genäht und sie wird wieder entlassen. Eigentlich würde der Kreislauf jetzt wieder von vorne beginnen, aber dieses Mal ist alles anders. Direkt vor dem Haupteingang steht Katharinas kleine Schwester Conny. Sie ist Polizistin. Eigentlich hat Conny diesen Job nur gewählt, weil sie gehofft hat, Katharina irgendwann aus dieser Hölle zu befreien. Heute ist dieser Tag gekommen. Als Katharina ihre Schwester sieht, zieht sich ihr Herz vor Freude zusammen. So gut es mit ihren Verletzungen geht, rennt sie die Treppe herunter und fällt ihrer jüngeren Schwester weinend in die Arme. Conny ist es auch, die ihre Schwester überredet, Heinz endlich anzuzeigen. Ihre Kollegen nehmen die Anzeige auf. Wenig später wird nach Heinz gefahndet, wegen schwerer Körperverletzung und versuchter Tötung. Conny lächelt Katharina an. Sie weiß, jetzt wird alles gut.
Herr Fleiter, was haben Sie uns heute für einen heftigen Fall bitte herausgesucht? Aber sag mal, dieses junge Mädel ist ja nicht eines Morgens in diesem Bett aufgewacht, hinter einer Stahltür. Wie ist das denn bis dahin gekommen? Wie ist die da gelandet?
Da müssen wir 11 Jahre zurückgehen. Katharina ist damals 14 und ihre größte Leidenschaft ist das Reiten. Sie ist ein zartes Mädchen mit dunklen Haaren und heller Haut. Wenn sie schläft, sieht sie ein bisschen aus wie Schneewittchen, findet ihre Mutter. Seit 4 Jahren fahren sie und ihre kleine Schwester Conny so oft sie können mit ihren Fahrrädern die 20 Minuten zum Reiterhof von Heinz und seiner Frau in der Nähe der oberfränkischen Stadt Bamberg. Im Alter von 10 Jahren war Katharina zum ersten Mal auf dem Hof. Heinz hat ihr Reiten beigebracht und alles, was man über Pferde wissen muss. 80 Pferde hat er auf seinem Hof stehen, darunter auch teure Turnierpferde. Insgesamt 8 Mädchen helfen ihm regelmäßig bei der Arbeit mit den Pferden und dürfen dafür auf dem Hof reiten. Alle schwärmen für Heinz, dabei ist er eigentlich gar keine besonders auffällige Schönheit. Nicht besonders groß, einige Kilo zu viel auf den Hüften, die blonden Locken von zahlreichen grauen Strähnen durchzogen. Am liebsten trägt er ausgewaschene T-Shirts, seine weiten Jogginghosen stecken meist in spitzen Cowboystiefeln. Er ist ein echter Strahlemann, ganz im Gegensatz zu seiner Frau, die kaum ein Wort spricht. Heinz' Frau heißt Sandra und arbeitet als Croupier in einer Spielbank, zumindest denken das alle. Sie fährt abends zur Arbeit und kommt erst morgens nach Hause und ruht sich tagsüber aus. Die beiden haben 5-jährige Zwillingstöchter Isa und Tina, die natürlich ebenfalls reiten. Ich bin der schöne Heinz, so stellt er sich selber den Leuten vor, die neu auf den Hof kommen. Der Hof liegt mitten zwischen Wiesen und Wäldern, ist allerdings eher dreckig und heruntergekommen. Im Reiterstübchen, dem kleinen Aufenthaltsraum des Bauernhofes, stapeln sich die Pokale und Schleifen von Reitturnieren an den Wänden. Katharina und Conny haben sogar ihr eigenes Pferd, eine Stute namens Madonna. Für Katharina ist dieser etwas heruntergekommene Reiterhof der schönste Ort, den sie sich vorstellen kann.
Heißt das im Umkehrschluss auch, dass sie sich zu Hause jetzt nicht so wohl gefühlt hat? Weil bisher klingt das ja alles noch ganz nett mit Mama und Schwester, ja, und so weiter.
Also nach außen sieht es nach einer perfekten Familie aus. Glückliche Eltern und vier gesunde Kinder, zwei Jungs und zwei Mädchen. Katharinas Vater hat sich als Rechtsanwalt selbstständig gemacht und arbeitet von zu Hause aus. Dafür braucht er allerdings seine Ruhe. Für seine Kinder hat er kaum Zeit. Er kommt auch nie zu Katharinas Turnieren. Am schlimmsten ist es für sie, wenn er seinen Mittagsschlaf macht. Jeden Tag exakt 20 Minuten und keine Sekunde länger. In dieser Zeit sollen die Kinder zu Hause am besten gar nicht atmen. Beim kleinsten Geräusch kommt der Vater aus seinem Schlafzimmer gerannt und es setzt Ohrfeigen. Katharinas Mutter tut so, als ob sie das nicht bemerkt. Sie hatte sich immer eine große Familie gewünscht. Am liebsten hätte sie sogar 5 Kinder gehabt. Früher hat sie als Kindergärtnerin gearbeitet. Heute ist sie den ganzen Tag zu Hause und macht aus allem ein Drama. Wenn Katharina einmal eine schlechte Note geschrieben hat, muss sie mit ihrer Mutter sofort zur Vertrauenslehrerin. Und Katharina rebelliert dagegen. Mit 13 rutscht sie in die Magersucht, weil sie einer muslimischen Mitschülerin nacheifern will, die während des Ramadans fasten muss. Am Anfang tut ihr das Hungern weh, aber dann wird es zu Sucht. Wenn dann doch der Heißhunger kommt, kotzt Katharina alles wieder aus. Ihre Bulimie wird immer schlimmer. Heimlich stopft sie sich mit Essen voll, völlig egal mit was, ob ein ganzer Laib Brot oder ein Topf kalte Nudeln. Danach fühlt sie sich furchtbar und erbricht sich. Das fällt auch ihrer Mutter auf. Eines Tages, als Katharina von der Schule nach Hause kommt, haben alle anderen schon gegessen, nur ihr Teller steht noch auf dem Tisch. Die Mutter nimmt den Teller vor ihren Augen vom Tisch und schüttet den kompletten Teller ins Klo. Damit spare ich dir den Weg, sagt sie zu Katharina. Den Schmerz in Katharinas Seele bekämpft das Mädchen mit noch mehr Schmerz. Sie beginnt sich zu ritzen und wird in der Schule immer schlechter. Ihre Mutter will sie deshalb gegen ihren Willen zum Psychologen schleppen. Heinz Reiterhof ist für Katharina das genaue Gegenteil. Hier verurteilt sie keiner, weil sie Narben an den Unterarmen hat oder sie mal wieder eine Klassenarbeit verhauen hat. Hier ist alles locker, hier darf man rauchen oder Alkohol trinken und der schöne Heinz hat immer einen versauten Witz auf Lager. Er hört ihr zu und er versteht ihre Probleme. Für ihn ist Katharinas Mutter eine böse Frau, die sich gar keine Mühe gibt, ihre Tochter zu verstehen. Katharina wünscht sich so sehr, dass Heinz ihr Vater wäre. Kurz vor den Sommerferien im August 1997 passiert es dann. Nachdem sie den ganzen Tag die Ställe gesäubert haben, sitzen Heinz, Katharina und einige andere Mädchen abends noch im Reiterstübchen zusammen und trinken Apfelkorn. Katharina ist traurig, weil ihre Eltern mit der ganzen Familie in den Sommerferien in den Urlaub nach Italien fahren wollen und sie deshalb für 2 Wochen nicht auf den Reiterhof kann. Da freut sie sich umso mehr, als Heinz sich auf die Bank neben sie setzt. Nach einigen Schnäpsen beginnt Heinz unter dem Tisch Katharina über den Oberschenkel zu streicheln. Dann wandert die Hand weiter zu ihrem Hintern und schließlich unter ihr T-Shirt an ihren Rücken. Sie hat Schmetterlinge im Bauch. Als sie später zu Hause ist, malt Katharina rote Herzen in ihr Tagebuch und schreibt: Ich glaube, ich habe mich in Heinz verliebt.
Stopp, mal ganz kurz. Ich bin gerade noch nicht so ganz auf dem Pferd. Wie alt sind die da beide gerade?
Also Heinz ist fast 50 und Katharina ist gerade 14.
Aha.
Ja, also ist da schon so ein Zeitpunkt, wo man denkt, naja, aber es wird ja noch viel schlimmer. Nach ihrem Urlaub ist Katharina sofort wieder auf dem Reiterhof und hofft, dass Heinz sie beachtet, aber das tut er nicht. Zumindest nicht direkt. Erst nach ein paar Tagen bei der nächsten Feier im Reiterstübchen geht er einen Schritt weiter. Als die anderen gerade alle weg sind, um neuen Alkohol von der Tankstelle zu holen, fängt er wieder an, Katharina zu streicheln. Die beiden küssen sich zum ersten Mal. Katharina ist danach völlig verwirrt. Einerseits ist Heinz wie ein Vater für sie, andererseits ist sie in ihn verliebt. Und eigentlich ist er doch viel zu alt für sie und außerdem verheiratet. Ein bisschen Erfahrung mit Jungs hat Katharina schon gesammelt, aber viel mehr als Knutschen war das nicht. Das mit Heinz ist für sie was ganz anderes. Heinz ist kein pickliger Junge, sondern ein erwachsener Mann, der genau weiß, was er will.
Und das ist wahrscheinlich ihr Untergang und seine Masche.
Ja, Er konnte sich unter den vielen Mädchen auf dem Reiterhof, die ihn anhimmeln, das Mädchen aussuchen, das für ihn am einfachsten zu manipulieren war. Katharina hat Probleme in der Schule und in ihrer Familie. Sie ist für Heinz, den später einer der Ermittler den großen Manipulator nennt, das perfekte Opfer. Alles, was Heinz aufgebaut hat, ist nur Fassade, aber das weiß zu dem Zeitpunkt keiner. Der Reiterhof wirft nicht genug Geld ab, Heinz hat Schulden beim Finanzamt und im Prinzip ist dieser Hof eigentlich nur eine Falle, um ein Mädchen zu fangen. Und auch Heinz' Frau Sandra arbeitet nachts nicht in einer Spielbank.
Lass uns mal alle kurz raten, Rotlichtmilieu geht ja auch für ihn um Strich oder sowas?
Ja, genau. Aber Sandra wird langsam zu alt, um in diesem Job noch viel Geld zu verdienen. Und deshalb braucht Heinz jetzt, so schlimm das klingt, ein neues, jüngeres Mädchen, das für ihn Geld verdient. Die 14-jährige Katharina. Und dafür spielte er dann die große Liebe vor. Am 18. November 1997, also rund 3 Monate nach ihrer ersten Berührung, haben Heinz und Katharina in Heinz' schwarzem Audi im Wald das erste Mal Sex. Katharina schreibt an diesem Abend in ihr Tagebuch: Heinz, in Großbuchstaben, ich liebe dich. Ab heute, mit 14 Jahren, 10 Monaten und 27 Tagen, bin ich keine Jungfrau mehr. Von uns 8 Mädchen auf dem Hof bin ich die Erste, die ihn in Anführungsstrichen schon drinnen gehabt hat. Die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander, machen gemeinsame Ausflüge nach Nürnberg in die nächstgelegene Großstadt. Hier bummeln sie Hand in Hand durch die Altstadtgassen und küssen sich vor hübschen Häusern mit bunten Blumenkästen vor den Fenstern. Absolute Postkartenromantik, wäre Katharina nicht 14 und Heinz nicht 36 Jahre älter. In Nürnberg lernt Katharina durch Heinz auch das erste Mal das Rotlichtmilieu kennen. Sie gehen an der Frauentormauer einen Kaffee trinken. Heinz kennt hier fast jeden, auch die stark geschminkten Frauen, die in ihren kurzen Röcken an der alten Stadtmauer stehen. Das sind Prostituierte, flüstert er Katharina zu. Die verdienen ein irres Geld, bis zu 20.000 Mark im Monat. Das machst du für ein Jahr und dann musst du nie wieder arbeiten.
Ja, auch das klingt sehr nach Taktik, die schon mal funktioniert hat. Perfide.
Ja, also er versucht sozusagen erstmal darzustellen, dass Prostitution ja gar nicht so was Schlimmes ist und dass man da ja ganz, ganz viel Geld mit verdienen kann. Natürlich merkt Katharina das zu diesem Zeitpunkt nicht. Heinz wirft sozusagen das erste Mal den Köder aus. Für Katharina ist das natürlich eine ganz neue Welt. In ihrer Familie wird über Sex nicht mal gesprochen. Wenn sich im Fernsehen 2 Menschen küssen, schaltet ihre Mutter um. Gleichzeitig fängt Heinz an, Katharina den Traum von einem gemeinsamen Reiterhof in den Kopf zu pflanzen. Wenn sie nur genug Geld hätten, dann könnte er sich von seiner Frau trennen und mit Katharina ein neues Leben anfangen. Zu zweit könnten sie sich sozusagen ihr eigenes Paradies erschaffen. Vielleicht ein Jahr auf dem Strich und dann könnten sich die beiden den Traum eines gemeinsamen Reiterhofes erfüllen und endlich frei als Paar zusammenleben.
So, und von all diesen Dingen kriegen Katharinas Eltern gar nichts mit. Das kann doch jetzt auch nicht sein.
Doch ein bisschen, zumindest am Anfang. Katharinas Mutter hat natürlich gehört, dass ihre Tochter jetzt auch öfters alleine Ausflüge mit dem schönen Heinz vom Reiterhof macht. Und sie spricht Katharina natürlich darauf an. Aber das Misstrauen, das Heinz Katharina gegenüber ihrer eigenen Mutter eingepflanzt hat, das wirkt bereits. Katharina streitet alles ab. Und überhaupt, mittlerweile ist sie 17 und kann selbst entscheiden, was und mit wem sie macht. So findet sie das auf jeden Fall. Aber die Gerüchteküche in dem Dorf brodelt natürlich. Der 50-jährige Reitlehrer schläft mit seiner Schülerin. Immer mehr Pferdebesitzer nehmen ihre Tiere vom Hof und stellen sie woanders unter. Die Gerüchte kommen natürlich auch bei Katharinas Familie an und es kommt mal wieder zu einem großen Streit. Katharinas Eltern nehmen ihren Roller und ihr Handy weg und erteilen ihr Hausarrest. Aber da ist es schon viel zu spät. Heinz schenkt Katharina einen Roller und ein Handy und jede Nacht klettert sie aus dem Fenster, um heimlich zu ihm auf den Reiterhof zu fahren. Doch eines Abends gibt es für Katharina von Heinz keinen Trost und keine Zärtlichkeiten, sondern nur Wut und Vorwürfe. Sie sei schuld daran, dass alles den Bach runtergeht und er seinen Hof nicht mehr halten könne. Nur wegen ihr würden die anderen Pferdebesitzer ihre Tiere vom Hof nehmen. Sie vernichte seine Existenz. Katharina laufen die Tränen über die Wangen. Sie möchte Heinz so gerne helfen und vielleicht reicht ein Jahr als Prostituierte ja wirklich aus, damit all ihre Probleme vergessen sind. Heinz stellt sie vor die Wahl, entweder er und ein gemeinsames Leben auf dem eigenen Reiterhof oder zurück nach Hause zu ihren Eltern und in die Schule. Entscheide dich, sagt er zu ihr.
Also die ist doch schon in seinem Netz komplett verstrickt. Ja. Die hat sich doch für ihn entschieden.
Ja, eigentlich ist die Entscheidung zu dem Zeitpunkt längst gefallen. Am 1. August 2000 verlässt Katharina ihre Familie und hinterlässt ihnen einen Brief. Mit etwas zittriger Mädchenschrift steht da: Hallo, ich mache jetzt erstmal 14 Tage Urlaub. Ob ich dann wiederkomme, weiß ich noch nicht. Jedenfalls braucht ihr euch keine Sorgen um mich zu machen. Bis irgendwann. Gruß, Katharina. Dann fährt sie mit Heinz nach Bremen. Dort hat er ein Bordell für sie ausgesucht. Als sie alleine in Heinz' Auto auf dem Parkplatz vor den Stahltoren des Bordells sitzt, bekommt Katharina Zweifel. Die Gegend ist hässlich und die Männer, die durch das Tor in den Puff gehen, findet sie eklig. Während Heinz alleine in dem Bordell ist, um ein Zimmer für sie zu organisieren und die finanziellen Details zu klären, sitzt Katharina alleine im Wagen und weint. Mit den Händen umklammert sie den Ausweis ihrer Schulfreundin Maria, den sich Katharina ausgeliehen hat, weil sie selber noch nicht volljährig ist. Als Heinz zurückkommt und Katharina immer noch weinend in dem Wagen sitzt, beschließt er, die Aktion abzubrechen und noch heute die 600 Kilometer nach Franken zurückzufahren. Das macht er natürlich nicht irgendwie aus reiner Nächstenliebe, weil ihm Katharina so leid tut. Nein, er weiß natürlich, dass er das Mädchen so nicht anbieten kann, dafür ist sie viel zu verheult. Die ganze Fahrt hofft Katharina, dass ihre Mutter ihren Abschiedsbrief noch nicht unter ihrem Kopfkissen gefunden hat. Sie hat ihn gefunden und sie hat ihn sogar mit einem Brief beantwortet. Mein dummes Kind, also dumm in Anführungsstrichen, mein dummes Kind Katha, falls du an deinen Urlaubsplänen festhältst, so komme bitte wieder zurück. Du bist doch hier daheim. Dann können wir auch in Ruhe über deine Zukunft sprechen, Mama.
Das klingt doch mal etwas wärmer im Herz als das, was du vorher von der Mutter erzählt hast.
Ja, fand ich auch. Allerdings steht das in einem krassen Widerspruch zu dem persönlichen Empfang zu Hause. Der ist eher eisig. Das war aber ein kurzer Urlaub. Das ist der einzige Satz, den Katharinas Mutter am nächsten Morgen auf der Terrasse zu ihr sagt. Katharina ist sauer. Keiner hier versteht sie. Das denkt sie ja sowieso schon die ganze Zeit und jetzt fühlt sie sich darin nochmal bestätigt. Sie nimmt sich vor, nicht mehr mit ihren Eltern zu reden und sie hält das auch durch, bis die ein paar Wochen später ohne sie in den Urlaub fahren. Am 1. September 2000 beginnt dann Katharinas neues Leben. Heinz hat sie wochenlang weich geklopft, indem er ihr immer wieder vorrechnet, wie viele Verluste er macht und wie einfach sie ihn unterstützen könnte. Also einfach in Anführungsstrichen. Jetzt hat er ihr einen Abschiedsbrief an ihre Eltern diktiert und der liest sich so: Hallo Leute, ich bin jetzt weg und ich komme auch nicht wieder. Aber das ist ganz gut so. Das zwischen uns hätte sowieso nicht funktioniert. Das ist doch alles viel zu kaputt. Deshalb werde ich jetzt versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich werde auf einem großen Gestüt Pferdewirtin oder Bereiterin lernen und somit meinen eigenen Weg gehen. Macht euch um mich keine Sorgen, ich werde mich schon irgendwann mal wieder melden. Aber jetzt brauche ich erstmal Zeit und Abstand von euch. Gruß, Katharina. 8 Tage später hat Katharina ihren ersten Arbeitstag in einem Laufhaus in der Lupinenstraße im Mannheimer Rotlichtbezirk. Im ersten Stock rechts, den dunklen Gang hinunter, dort liegt Katharinas neuer Arbeitsplatz. Die stickige Luft auf den Fluren riecht nach Zigarettenrauch und Männerschweiß. In einem Laufhaus mieten sich die Prostituierten ein Zimmer und öffnen ihre Tür, wenn sie nach Freiern suchen. Die Männer tigern also wie auf Beutesuche über die Flure und suchen sich eine Frau aus, mit der sie dann aufs Zimmer gehen. Aus der Schülerin Katharina ist hier die Prostituierte Laura geworden. Katharina ist 17 Jahre alt und hat eine Scheißangst vor den Männern, die sie anstarren wie ein Stück Fleisch. Laura hat keine Angst. Sie trägt rote Unterwäsche und sitzt mit übereinandergeschlagenen Beinen lasziv auf einem Barhocker. Wildfremde Männer betatschen ihren Körper überall und kommen ihr so nahe, dass sie den Geruch von billigem Bier und ranzigem Schweiß dauernd in der Nase hat. Irgendwann fragt sie der Erste nach dem Preis. Heute kann sich Katharina nicht mal mehr erinnern, wie ihr erster Freier aussah. Alle Gesichter verschwinden in einer einzigen grauen Masse, erzählt sie später. 50 Mark kostet der Oralverkehr bei ihr, die ganze Stunde 300 Mark. Ihre Schicht geht von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. 21 Männer waren es in der ersten Nacht. Als die letzten Männer weg sind, wäscht Katharina sich minutenlang am Waschbecken ihres Zimmers. Dann zieht sie ihren Lieblingsschlafanzug an. Aus Satin, rot mit weißen Punkten, ein bisschen wie ein Fliegenpilz. Den hat ihre Mama ihr mal zu Weihnachten geschenkt. Als Heinz sie am Nachmittag anruft, ist er ganz stolz auf sie. 21 Männer, gut gemacht. Fast 1200 Mark hat Katharina in ihrer ersten Schicht verdient. Nach Abzug der 150 Mark für das Zimmer bleibt noch ziemlich viel Geld übrig. für unseren Reiterhof, sagt Heinz.
Ich drehe gerade durch. 21 Männer an einem Tag, an ihrem
in
ersten
einer Nacht,
Tag,
ja.
Ist außerhalb meines Vorstellungsuniversums.
Ich muss auch sagen, dass ich wahrscheinlich etwas zu romantische Vorstellungen von Prostitution hatte, bevor ich dieses Buch gelesen habe tatsächlich. Also ich habe schon gedacht, dass die Frauen mit vielen Männern schlafen müssen. Aber 21, das ist ja unvorstellbar. Das ist ja Fabrikarbeit.
Ganz genau, das klingt ja schon also nach Sex-Akkordarbeit.
Ja, ja.
Tut mir leid, ich bin da vorstellungsmäßig wirklich komplett raus. Und ich finde es auch, also mir ist ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt auch. Hat denn überhaupt gar keiner nach ihr gesucht? Nichts hat dieser Abschiedsbrief gereicht, dass da von zu Hause nichts kam, niemand?
Doch, ja, die haben nach ihr gesucht. Nachdem Katharina in dem Mannheimer Bordell, wo sie ja zuerst ist, um ihr Geld betrogen wurde, holt Heinz Katharina sogar kurzzeitig wieder in ihr Heimatdorf zurück. Allerdings darf sie nicht nach Hause, weil Heinz hat ihr erzählt, ihre Mutter will sie in die Psychiatrie stecken, sobald sie nach Hause kommt. Deshalb versteckt sie sich tagsüber im Wald. Erst abends, wenn Heinz Frau Sandra bei der Arbeit ist, besucht sie Heinz auf dem Hof. In der Zwischenzeit fährt ihr Vater mit ihrem Roller jeden Feldweg ab und sucht nach Katharina. Einmal findet er sie fast, aber Katharina hat zu viel Angst vor einer Strafe und versteckt sich noch tiefer im Gebüsch. Das heißt, da wäre jetzt vielleicht noch der Moment gewesen, wo die Geschichte ein einigermaßen gutes Ende hätte nehmen können. Aber das passiert nicht. Auch die Polizei taucht plötzlich auf Heinz Hof auf und sucht nach Katharina. Das heißt, er wird durchaus verdächtigt. Der sagt aber nur, keine Ahnung, wo die ist. Wahrscheinlich hatte sie mal wieder Streit mit ihrer Mutter und ist weggelaufen. Währenddessen bereitet Heinz schon seine nächste Manipulation vor. Er bittet Katharina, Briefe an ihre Eltern zu schreiben, die er bei ihrer Familie abgeben will. In den Briefen bittet Katharina darum, wieder nach Hause kommen zu dürfen, wenn ihre Eltern doch nur einsehen würden, wie schlecht sie sie behandelt hätten. Sie bekommt natürlich nie eine Antwort darauf. Du kannst dir wahrscheinlich denken, warum.
Ja, weil der gute Heinz diese Briefe höchstwahrscheinlich niemals abgeschickt hat.
Ja, ganz genau. Ja, er hat sie nie abgegeben, aber auf die Idee kommt Katharina natürlich nicht. Sie glaubt, dass sie ihren Eltern egal ist und dass sie deshalb nicht mehr nach Hause kann. Deshalb ist ihr Widerstand auch schwächer, als Heinz sie in das nächste Bordell schickt. Natürlich will sie nicht mehr anschaffen gehen, aber was soll sie machen? Ein Zuhause oder Geld hat sie nicht mehr und Heinz ist der Einzige, der sich um sie kümmert. In der Zwischenzeit hat er Katharina immer wieder misshandelt, angeblich um sie abzuhärten, damit ihr die Freier nicht mehr wehtun können. Du wirst meine Superhure, sagt er zu ihr. Katharina erträgt die furchtbaren Schmerzen nur, weil sie weiß, dass Heinz sie hinterher in den Arm nimmt. Katharinas nächster Arbeitsplatz ist eine sogenannte Modellwohnung an der Kulmbacher Straße in Bayreuth. Hier mieten Prostituierte für längere Zeit ein Zimmer und schalten für ihre Dienste Anzeigen in Zeitungen oder halt heute im Internet. Als eines Tages die Polizei für eine Razzia in dem Haus steht, versteckt sich die immer noch minderjährige Katharina im Bettkasten. Sie bleibt unentdeckt, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass die dicke Bordellchefin die Polizisten geschmiert hat. Dann passiert etwas, vor dem Katharina und vor allem Heinz immer Angst hatten. Einer der Freier erkennt Katharina. Vor ihr steht plötzlich ein Freund ihres Vaters, ein hohes Tier aus der Lokalpolitik. Beide starren sich mit großen Augen an. Dann geht Katharina auf ihn zu und schüttelt seine Hand. »Ich bin Laura«, sagt sie. Kurze Zeit später verlässt der Freund von Katharinas Eltern das Bordell wieder, ohne dort Sex mit irgendjemandem gehabt zu haben. Er habe es sich anders überlegt, stammelt er noch. Er hat Katharinas Eltern nie von dieser Begegnung erzählt.
Aber er hat sie offenbar erkannt, definitiv.
Er hat sie erkannt, aber man kann sich ja denken, warum er es nicht erzählt hat, ja.
Ja, aber Katharina wird ja deswegen nicht aufgehört haben, die hat weitergemacht.
Die hat weitergemacht. Also in dem Buch erzählt Katharina, und da habe ich wirklich die allerschlimmsten Szenen aus dem Buch, die erspare ich euch jetzt mal. Sie erzählt das ganz bildhaft, dass sie irgendwann das Gehirn einfach ausgeschaltet hat. Mindestens 1000 Mark pro Tag will sie verdienen. Das sind Minimum 20 Männer pro Schicht. Einmal schafft sie in einer Nacht sogar 40. Da ist Heinz ganz besonders stolz auf sie. Ein Geschenk bekommt Katharina trotzdem nicht, als sie 18 wird. Heinz Besuch muss für sie Geschenk genug sein. Das Geld, das sie für ihn verdient, nimmt er natürlich trotzdem mit, auch an ihrem Geburtstag. Die Männer werden immer mehr und ihre Wünsche immer kranker. Am schlimmsten sind die Typen, die Katharina aussuchen, weil sie noch so jung ist. Die soll sie dann mit Onkel oder Papi anreden. Einer bringt ihr sogar Kinderkleidchen mit und Katharina muss sich für ihn Zöpfe flechten. Als sie sich irgendwann bei Heinz über einen besonders schlimmen Freier beschwert, da hat er schon über 100.000 Mark mit ihr verdient, meint er nur, du bist nicht zum Spaßficken hier. Währenddessen hat er angeblich einen neuen Pferdehof für die beiden gekauft, den Katharina allerdings nie zu Gesicht bekommt. Sie muss schließlich arbeiten. Für die Renovierung, die neuen Möbel und natürlich die neuen Pferde, die Heinz auf Auktion in ganz Deutschland einkauft. Als Katharina irgendwann weniger verdient, weil sie nicht mehr die jüngste Prostituierte der Stadt ist, zwingt Heinz sie dazu, sich die Brüste vergrößern zu lassen. Darauf stehen die Männer, erklärt er ihr. Die beiden fahren zu einem bekannten Nürnberger Chirurgen, der viele Frauen aus dem Milieu die Brüste macht und deshalb bei allen nur Dr. Silikon heißt. Heißt in Wirklichkeit Dr. Franz Gsell, sagt er der Name vielleicht was?
Ja, Tatjana Gsell.
Ja.
Das war seine Frau.
Richtig, das ist der Mann von Tatjana Gsell, der war damals ja schöner Chirurg in Nürnberg und seine 45 Jahre jüngere Frau Tatjana und er sind damals so die Lieblinge der Boulevardpresse. Ein Jahr nach unserer Geschichte wird er übrigens im Alter von 76 Jahren bei einem Überfall getötet, wegen dem auch seine Frau später vor Gericht steht. Jahre später wird Tatjana Gsell in einem zweiten Gerichtsverfahren aber von jeder Schuld am Tod ihres Mannes freigesprochen. Zurück zu unserer Geschichte. Zurück zu Katharina, die arbeitet seit Mai 2002 im Club Erotica in Bayreuth, einem Bordell im Industriegebiet, das Heinz gepachtet hat. Eines der Zimmer hat Katharina nur für sich und Heinz hergerichtet, mit einem großen Bett und Kunstblumen, die mag Heinz so gerne. Die Geschäfte laufen gut, es ist fast so was wie eine gute Zeit für Katharina, bis eines Tages ein Freier nach Sandra fragt. Eine Sandra arbeitet hier nicht, antwortet ihm Katharina verwundert. Doch natürlich, die war doch vor ein paar Monaten noch da, antwortet der Freier. Hier, Sandra, die Frau von Heinz. Für Katharina bricht eine Welt zusammen. Ist Heinz' Ehefrau Sandra, die angeblich in einer Spielbank arbeitet, in Wirklichkeit auch eine Prostituierte? Und sind die beiden immer noch zusammen, obwohl Heinz ihr erzählt hat, er hätte sich längst von seiner Frau getrennt? Ist etwa alles, was Heinz ihr erzählt hat, eine Lüge? Katharina beschließt, Sandra anzurufen und sie selber zu fragen. Vor dem Telefongespräch schüttet sich die mittlerweile 19-Jährige, die eigentlich höchstens Kaffee trinkt, um durch die Nacht zu kommen, ein großes Glas Whisky ein. Mit zitternden Fingern wählt sie Sandras Nummer und die nimmt auch ab. Was ist hier los, Sandra? Hast du im Club Erotica gearbeitet? Will sie von ihr wissen. Bitte sag mir die Wahrheit. Sandra sagt erstmal gar nichts und dann legt sie einfach auf. Katharina gießt sich das nächste Glas Whisky ein. Ihr Traum vom gemeinsamen Leben mit Heinz auf dem eigenen Reiterhof zerbröselt gerade zwischen ihren Fingern. Kurze Zeit später steht Heinz im Zimmer. Du bist ein Scheißtier, brüllt er Katharina an. Wie konntest du Sandra anrufen? Was fällt dir eigentlich ein? Dann fängt er an, auf Katharina einzuprügeln und tritt ihr sogar ins Gesicht, bis ihr Nasenbein bricht. Er lässt sie heulend und blutend im Zimmer liegen. Katharina hat Todesangst. Noch nie hat sie jemand so geschlagen. Sie greift sich ihr Handy vom Waschbecken und ruft die Polizei. Kommen Sie in den Club Erotica, bitte kommen Sie schnell, er bringt mich um. Als Heinz zurück ins Zimmer kommt und sieht, dass Katharina die 110 gewählt hat, ist er wie ausgewechselt. Er wickelt sie in ihren gelben Bademantel und nimmt das zitternde Mädchen in den Arm. Ich hab das doch nicht so gemeint. Wir zwei gehören doch zusammen. Das mit Sandra war nur ein Missverständnis. Willst du deshalb alles aufgeben, was wir uns aufgebaut haben? Als die Polizisten kommen, bringen sie Katharina ins Krankenhaus und nehmen Heinz für eine Befragung mit auf die Wache. Im Krankenhaus soll Katharina in eine Station für misshandelte Frauen der Bayreuther Psychiatrie überwiesen werden. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen. Wie sollen die ihr schon helfen? Und außerdem würden ihre Eltern doch dann alles mitbekommen. Den Triumph gönnt sie ihnen nicht. Sie entlässt sich selber und kehrt in den Club und zu Heinz zurück. Den Kripo-Beamten erzählt sie am nächsten Tag, sie sei im Badezimmer ausgerutscht und mit dem Kopf ans Waschbecken gestoßen. Heinz habe ihr kein Haar gekrümmt, sie war nur benommen von dem Sturz, deswegen habe sie da Quatsch erzählt. Nachts legt sich Heinz zu ihr ins Bett, bittet sie um Verzeihung und verspricht, sie nie wieder anzurühren. Sie glaubt es ihm, sie will es ihm auch glauben. Sie wird es ihm noch viele hundert Male glauben, wo soll sie auch hin?
Ja, das Zuhause ist ja offensichtlich Geschichte, sind ja jetzt auch schon Jahre vergangen. Was machen denn die Eltern in der Zwischenzeit? Gibt es da irgendwas? Gibt es da mal Kontakt?
Ja, gute Frage. Die haben mittlerweile herausgefunden, wo Katharina, die jetzt alle nur noch Schneewittchen nennen, arbeitet. Erst schicken sie ihr Briefe und Päckchen in den Club Erotica nach Bayreuth, wahrscheinlich um so einen ersten Kontakt herzustellen, aber die schmeißt Heinz alle ungeöffnet weg. Dann kommen Freunde von Katharinas Familie in den Club, die sich als Freier ausgeben, um sie zu überreden, nach Hause zu kommen. Aber Katharina will nicht nach Hause, sie hat sogar Angst davor. Ihre Mutter will sie in die Klapse stecken, so hat Heinz es ihr ja erzählt. Schließlich beauftragen Katharinas Eltern sogar Privatdetektive, um ihr im Club Briefe und Pakete zu übergeben, die sie dazu bewegen sollen, endlich nach Hause zu kommen. Aber Katharina will nicht nach Hause. Sie will bei Heinz bleiben. Und der zerstört sie immer mehr. Er verprügelt sie fast jede Woche, lässt sie so lange hungern, bis sie aus lauter Verzweiflung das Hundefutter ihrer Hunde isst. Jeden Abend betäubt sich Katharina mit Alkohol. Prosecco, Bier oder Schnaps, ganz egal, Hauptsache es betäubt den Schmerz. Sie schläft kaum mehr als 3 Stunden jede Nacht und wiegt nur noch 57 Kilo bei einer Körpergröße von 1,80 Meter. Katharina ist kaputt, Heinz hat sie zerstört.
Also die hat sich ja offensichtlich wirklich komplett selber aufgegeben. Die ist natürlich jetzt auch volljährig, 19 ist sie jetzt, glaube ich, ne? Reift dann nicht mehr so der Entschluss, ich hau ab, oder hat sie es mal versucht?
Ja, das hat sie, und zwar am 9. Juli 2008, das ist ein heißer Tag im Hochsommer. Hastig stopft sie all ihre Habseligkeiten in ihren schwarzen Calvin Klein Rucksack, den sie schon seit ihrer Schulzeit hat. 5 Stringtangas, ein Discman, ein paar CDs ihrer Lieblingsband Rosenstolz und 4.000 Euro aus der Kasse des Clubs. Dann steigt sie in ein Taxi und lässt sich über Umwege zum Haus ihrer alten Englischlehrerin fahren, eine der wenigen Personen von früher, mit denen sie überhaupt noch Kontakt hat. Katharina hat Todesangst. Sie weiß, wenn Heinz sie findet, bringt er sie um. Ihre alte Lehrerin Mrs. Miller hilft ihr, einen Platz in einer Klinik zu bekommen. Als Katharina in der Klinik ankommt, hat sie 3,4 Promille Alkohol im Blut. Der Entzug bringt ihren Körper an seine Grenzen und Katharina hat es nach Wochen fast geschafft, als er eine folgenschwere Entscheidung trifft. Sie hat große Angst vor einem neuen Leben und kann sich trotz der Beleidigungen und Schläge einfach nicht vorstellen, ohne Heinz zu leben. Heinz ist ihr Leben. Sie kehrt in den Club Erotica zurück zu Heinz. Sie glaubt immer noch an den Traum vom gemeinsamen Reitstall mit Heinz, auch wenn sie den Stall seit Jahren nicht gesehen hat. Erst als Heinz sie am 9. April 2011 fast zu Tode prügelt, kann sich Katharina nach 11 Jahren aus der Hölle befreien, mit Hilfe ihrer Schwester Conny.
Oh Gott, wir kommen jetzt schon auf einen Zeitraum von 11 Jahren. Das ist ja fürchterlich. Das ist so lange.
Und sie war ja mehrere Male ganz kurz davor, ne? Also dieses eine Mal, wo sie den Entzug fast geschafft hat, dann dieses eine Mal, wo sie zu Hause war und ihr Vater nur wenige Meter von ihr entfernt nach ihr gesucht hat. Das war immer so ganz, ganz knapp, ja.
Also diese Zahlen, die du hier um dich wirfst, 40 Freier in der Nacht, 11 Jahre in diesem Netz von diesem Heinz gefangen, ja, völlig, also irre.
Ja, das hat einer der Gutachter in dem Prozess nachher sehr gut erklärt. Katharina ist nämlich noch sehr jung, als sie in die Gewalt von Heinz kommt und eben dann dort für 11 Jahre bleibt. Sie hat also eigentlich am Anfang gar keine Chance, so eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Mhm. Sie ist ihm hörig, er ist ihre große Liebe und sie kann sich ein Leben ohne ihn gar nicht vorstellen. Wie auch, ich meine, sie kennt ja ein anderes Leben gar nicht. Seit sie klein ist, ist er sozusagen da und deshalb kann sie ihn nicht verlassen oder gar fliehen. Da braucht sie erst wirklich die Hilfe von ihrer Schwester Conny.
Und wie geht es dann bitte weiter?
Ja, mit Hilfe ihrer Schwester erstattet Katharina bei der Polizei Anzeige wegen versuchter Tötung und schwerer Körperverletzung. Die Polizei in ganz Bayern fahndet nach Heinz und sie finden ihn. Am 13. April 2011 wird er an der Autobahnauffahrt Bayreuth Süd von der Polizei gestoppt und festgenommen. Er sitzt gerade in seinem schwarzen Mercedes, bezahlt von dem Geld, das Katharina für ihn jahrelang erwirtschaftet hat. Eigentlich sollte sich Katharina darüber freuen, doch das kann sie nicht. Als sie den Anruf bekommt, dass Heinz festgenommen wurde, bricht sie in Tränen aus. Sie wohnt mittlerweile bei ihrer Schwester in Bamberg und kommt mit ihrem neuen Leben überhaupt nicht zurecht. Ich war nicht mehr lebensfähig, so beschreibt sie es selber.
So, jetzt bin ich aber wirklich auch gespannt, die haben den Heinz gepackt. Was ist mit dem passiert? Was hat er dafür bekommen?
Ja, er muss sich natürlich verantworten. Am 10. Oktober 2011 um 9 Uhr beginnt im Schwurgerichtssaal 2002 des Bayreuther Landgerichts der Prozess gegen Heinz. Die Medien überschlagen sich mit saftigen Überschriften, schreiben über Hörigkeit in der Sexhölle oder nennen Katharina eine Sexsklavin. Sie selbst tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf, aber den Gerichtssaal betritt sie nicht. Ihre Ärzte haben ihr davon abgeraten. Sie ist zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, im selben Raum wie Heinz zu sitzen und gegen ihn auszusagen. Sie soll in einem Nebenraum über Video aussagen, ohne dass sie ihren Peiniger sehen muss. Die Staatsanwaltschaft wirft Heinz Menschenhandel, Zuhälterei, schwere Vergewaltigung, gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Betrug vor. Die Ermittler haben herausgefunden, dass Heinz seit den 70er Jahren im Rotlichtmilieu arbeitet. Er hatte nie einen anderen Job. Auch seine Frau Sandra hat er auf den Strich geschickt. Als die irgendwann nicht mehr genug Geld verdiente, hat er sich ein neues Opfer gesucht, nämlich Katharina. Insgesamt hat Heinz mit Katharinas Körper in all den Jahren 1,5 Millionen Euro verdient. Aber Heinz hat kein Konto, das Geld ist spurlos verschwunden.
Zauberei.
Ja.
Äußert er sich denn zu den Vorwürfen? Sagt er irgendwas vor Gericht?
Ja, das macht er, auch wenn das für viele Prozessbeobachter sehr überraschend ist. Allerdings streitet er alles ab und behauptet tatsächlich ernsthaft, die damals 14-jährige Katharina habe sich in ihn, einen damals 50-jährigen Mann, verliebt und habe ihn verführt und sich dann freiwillig prostituiert. Aus seiner Sicht hat Katharina das Luxusleben an seiner Seite immer genossen. Seine Aussage dauert so lange, dass Katharinas Zeugenaussage auf den nächsten Tag verschoben werden muss. Am 19. Oktober ist es dann soweit. Irgendwie versucht Katharina, das Unerklärliche zu erklären. Warum ist sie so lange bei einem Mann geblieben, der sie misshandelt und in die Prostitution getrieben hat? Weil er der einzige Mann ist, den sie jemals geliebt hat, so erzählt sie es vor Gericht. Warum hat sie Heinz immer wieder ihr ganzes Geld gegeben? Weil sie es von zu Hause nicht anders kennt. Sie hat sich noch nie um finanzielle Dinge gekümmert. Außerdem hat sie bis zum Schluss an dem Traum von einem gemeinsamen Reiterhof geglaubt. Das war das Einzige, was die Trümmer ihres kaputten Lebens zusammengehalten hat. Am dritten Prozesstag wird dann einer der Briefe vorgelesen, den Katharina an ihre ehemalige Englischlehrerin geschrieben hat. Da zitiere ich mal kurz draus. Jeder Tag ist für mich gleich, seit 6 Jahren. Meine Verbindung zur Außenwelt ist der Monitor im Eingangsbereich des Bordells. Es ist ein hartes Leben. Gewalt und Demütigung sind hier an der Tagesordnung, 7 Tage in der Woche. In den Medien wird Katharina mittlerweile mit Natascha Kampusch verglichen, der jungen Österreicherin, die im Alter von 10 Jahren entführt wurde und insgesamt 10 Jahre in der Gewalt ihres Entführers Wolfgang Priklop hier blieb.
An Natascha Kampusch musste ich ehrlich gesagt jetzt auch schon denken bei der ganzen Geschichte.
Weil man sich ja bei ihr auch gefragt hat, sie hätte ja auch in einigen Situationen die Chance gehabt zu fliehen. Wahrscheinlich sind das so diese Parallelen, ne?
Ja, ganz genau. Das ist ja quasi auch eine Entführung. Die ist ja auch aus ihrem Leben entführt worden, hier die Katharina. Was kommt dann in dem Prozess über Heinz so raus?
Ja, laut Gutachten ist der schöne Heinz ein Sadist. Ein Mensch ohne Mitgefühl, aggressiv und gewalttätig. Der Gutachter spricht von einer dissozialen Persönlichkeitsstörung in Verbindung mit emotional instabilen sowie reizbar explosiven und sadistischen Zügen. Heinz neigt also dazu, andere für seine Taten verantwortlich zu machen, genau wie er es in dem Prozess mit Katharina gemacht hat und auch weitermachen wird. Der Gutachter kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass Sicherungsverwahrung angeordnet werden müsste, weil Heinz für die Allgemeinheit gefährlich ist.
Was für ein Urteil hat er denn jetzt bekommen?
Heinz wird zu 9 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre gefordert, aber weil Heinz einige seiner Taten am Ende dann doch zugegeben hat, fällt die Strafe etwas geringer aus. Als der Richter das Urteil verliest, halten sich viele der Besucher im Gerichtssaal an den Händen. Für Katharina ist dieses Urteil ein Schlag ins Gesicht. Aber nicht, so wie wir denken, weil es ihr zu mild erscheint, sondern weil sie sich nicht vorstellen kann, so lange von Heinz getrennt zu sein. Sie liebt ihn tatsächlich immer noch. Als ihre Familie sie nach der Urteilsverkündung in den Arm nimmt, kann sie sich einfach nicht freuen.
Ja, jetzt 2020, das ist dann 9 Jahre später. Wie geht's denn Katharina jetzt?
Etwas besser, aber das war ein sehr harter Kampf. Sie war ja jahrelang eingesperrt und kannte die Welt draußen eigentlich gar nicht. Sie war zwischendurch mal beim Arzt oder bei einer Behörde, aber das war es dann auch. Nach dem Prozess versucht Katharina langsam wieder ein normales Verhältnis zu ihrer Familie aufzubauen. Aber das ist nicht so einfach. Es fehlen so viele Jahre, so viele Geburtstage und Hochzeiten, auf denen sie nicht dabei war, weil Heinz ihr eingeredet hat, dass ihre Eltern sie wegsperren wollen. Außerdem hat der Alkohol in ihrem Körper über die Jahre schwere Spuren hinterlassen. Katharina macht eine Entziehungskur und eine Therapie in einer Klinik bei Berlin insgesamt 7 Monate lang. Nachts schreit ihr Körper so sehr nach Alkohol, dass sie Halluzinationen bekommt. Sie holt sich Hilfe, um die schlimmsten 11 Jahre ihres Lebens zu verarbeiten. Trotzdem hat sie es geschafft, ihren Schulabschluss nachzuholen. Sie hatte die Schule ja damals nach der 10. Klasse abgebrochen. Nach ihrem Schulabschluss bewirbt sie sich beim Finanzamt, aber da sie immer noch trinkt, wird sie abgelehnt. Sie schildert das in dem Buch auch, wie ich finde, sehr bildhaft. Da geht es eben um ihr Trinkverhalten und sie sagt, sie trinkt 3 Flaschen Bier. Und in dem Bewerbungsgespräch wird sie gefragt, in der Woche? Nein, am Tag. Und für diejenigen ist das komplett unvorstellbar, dass jemand so viel und so regelmäßig Bier trinkt. Für sie ist es aber ein großer Erfolg, weil sie runter ist auf 3 Flaschen Bier. Also sie versucht, den Alkoholkonsum so langsam runterzubringen. Und das ist für sie schon sehr, sehr wenig im Vergleich zu vorher. Aber wie gesagt, deshalb wird sie abgelehnt. Sie macht stattdessen eine Ausbildung beim Steuerberater und im Sommer 2018 besteht sie ihre Ausbildung als eine der Jahrgangsbesten. Ihr Ausbildungsbetrieb, eine Steuerberaterkanzlei in Oberfranken, übernimmt sie. Katharina arbeitet heute immer noch dort. Sie schreibt selber über ihren Job: Ich bin ein Zahlenmensch und ich arbeite gerne mit Akten, solange ich nur nicht mehr direkt mit Menschen zu tun haben muss.
Respekt, was die noch aus ihrem Leben jetzt gemacht hat.
Ja.
Und ein Buch geschrieben, ja nun.
Und ein Buch geschrieben, auch, um das alles zu verarbeiten, genau.
Was ist mit Heinz? Ist der noch in Haft?
Ja, er ist noch in Haft, aber er kommt in einigen Monaten voraussichtlich wieder frei. Bisher kam eine vorzeitige Haftentlassung nicht in Frage, weil Heinz immer wieder Kripo-Beamte, Richter, Staatsanwälte und alle möglichen Verfahrensbeteiligten beschuldigt hat, ein Fehlurteil gefasst zu haben. Und für eine frühzeitige Entlassung oder eine vorzeitige Entlassung ist es ja wichtig, dass man seine eigenen Taten einsieht. Das hat er definitiv nicht gemacht. Er hat auch versucht, Katharina aus dem Gefängnis heraus zu verklagen, hat seine Anwälte mehrfach Wiederaufnahmeanträge stellen lassen und ist sogar bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen, allerdings ohne Erfolg. Jetzt allerdings läuft seine reguläre Haftzeit ab. Sicherungsverwahrung hat er ja nicht bekommen. Das heißt, er wird jetzt bald irgendwann freikommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Katharina das Buch geschrieben hat. Denn sie sagt selber in dem Buch: Wenn Heinz freikommt, dann bin ich nicht mehr frei.
Es darf auf jeden Fall nie wieder einen Kontakt zwischen den beiden geben, weil ich glaube, so standhaft ist sie nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Befürchte ich.
Aber es ist sehr, sehr, sehr schwer vorstellbar, finde ich, als Außenstehender, dass sie dann auch als das Verfahren, das hat sich auch ein bisschen hingezogen, als er dann verurteilt wird und ins Gefängnis kommt, dass sie dann denkt: Oh Gott, jetzt bin ich ja von ihm getrennt. Also
es ist, glaube ich, einfach so und so ein langer Zeitraum. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es auf den ersten Blick siehst, aber auch bei mir handelt es sich um eine Frau.
Ah, okay.
Also ich bin eine und ich versuche mir gerade vorzustellen, ob mir sowas hätte passieren können.
Ja.
Ich kann es dir, also so würde man erstmal sagen, auf gar keinen Fall.
Ja.
Und schon gar nicht mit jemandem, der wirklich so viel älter ist. Den hätte man wahrscheinlich gar nicht attraktiv gefunden und so weiter. Aber ich hatte jetzt aber auch ein tolles Elternhaus. Ich fühlte mich nicht ungeliebt und so gar nicht. Aber jetzt, was mir so als Beispiel einfällt, wie beeinflussbar als Mädchen man in dem Alter ist. Also wir sind doch schon sehr romantisch. Ich glaube, das hat sich bis heute auch nicht verändert. Und also ich muss sagen, bei mir damals in der Schulzeit, da muss nur einer gewesen sein aus einer Stufe drüber,
ja,
der einen toll fand. Dem war man doch schon, ja, ich will nicht sagen, gefallen, aber das, da war man total stolz drauf. Der interessiert sich für mich. Und wenn das jetzt so ein Modell Heinz gewesen, ja, wäre, der dann charmant zu dir ist und du fühlst dich so als besonders und rausgepickt und die anderen in deiner Stufe, die findet der nicht so toll. Und dann sieht der auch noch gut aus und hat vielleicht auch noch ein bisschen Taler auf der Tasche.
Ja.
Ne? Also das hat mit Emanzipation auch einfach gar nichts zu tun. Das ist, man verliebt sich dann,
ja,
so sehr. Und wenn der das so lange über, das ist ja hier auch mit dem Heinz, war so ein langer Zeitraum, dann hat er dich. Dann hat er dich. Und wenn das dann umschwenkt und du hast nicht dieses starke Elternhaus im Hintergrund, dann kann sowas passieren.
Ja, ich glaube, du hast gerade 2 ganz wichtige Punkte gesagt. Zum
ich
einen,
hab mal was Wichtiges
gesagt. Ja, ausnahmsweise mal. Quatsch. Es hat lange gedauert. Er hat sie bearbeitet. Der hat die richtig bearbeitet. Der hat eine Falle ausgelegt und hat in aller Ruhe gewartet, bis sie da reingetappt ist.
Ja, und du unterschätzt das Gefühl von Verliebtsein nicht.
Ja, genau.
Liebe macht blind.
Ja, und er hat ja auch von dem Zeitpunkt an, wo sie in Anführungsstrichen zusammen waren, da war sie ja 14, als sie zusammengekommen sind, bis zu dem Zeitpunkt, als er sie auf den Strich geschickt hat, das waren ja auch 3 Jahre. Sie war ja 17, als sie das erste Mal in diesem Bordell hat anschaffen müssen. Und das heißt, er hat sie 3 Jahre lang langsam immer mehr in diese Abhängigkeit gedrängt und immer mehr in diese Richtung: Ach ja, ich habe so schlimme Schulden und wir wollen doch zusammen und so schlimm ist doch Prostitution gar nicht.
Was mich interessiert, kommt das in dem Buch auch vor, dass sie jetzt so über den langen Zeitraum und über die Distanz, wenn sie jetzt sich nur noch die Fakten anguckt, was in ihrem Leben da passiert ist, steht sie da jetzt mit einem Abstand dazu und sagt: Ich kann mir das heute auch nicht mehr erklären, wie ich plötzlich für ihn anschaffen gehe und in meiner ersten Nacht mit 21 fremden Männern schlafe, obwohl es vorher ja wirklich nur ihn gab. Und plötzlich ist er von der Außenwelt abgeschlossen und lässt sich schlagen und geht da nicht raus. Also hat sie jetzt diesen Abstand, dass sie sagt: Ich kann mir das auch,
ja,
nicht mehr erklären, das könnte mir auch nie wieder passieren?
Das sagt sie nicht, was ich auch gut finde. Also sie ist schon sehr selbstkritisch und sagt jetzt aber auch nicht so: Mein Gott, das würde mir nie wieder passieren. Also ich glaube, so habe ich das verstanden, sie hat eine sehr große Distanz mittlerweile zu dem, was da passiert ist. Mhm. Gleichzeitig aber eben auch nicht, weil es sie emotional sehr, sehr sie immer noch beschäftigt. Und sie schildert dann auch teilweise, geht sie so aus der reinen Schilderung raus und nimmt dann wieder diese Distanz an und sagt, als ich diese Briefe lese, kann ich selber gar nicht glauben, was ich da geschrieben habe, so als Beispiel. Und ich glaube, es hat auch eine ganz große Rolle gespielt, auch das hast du ja gerade schon angesprochen. Was ist das für eine Familie, aus der du kommst? Also,
na, da ist ja so ziemlich alles schiefgelaufen.
Ja, also jetzt nicht.
Also nur mit Regeln und diese 20 ja. Minuten habe ich da mal Mittagsschlaf, der feine Herr Papa. Wo ist da Liebe und wo ist da miteinander reden
ja.
und sich für den anderen interessieren? So, Eltern, passt auf eure Kiddies auf.
Genau das ist das Stichwort. Also von außen würde man ja sagen, es ist eine gute Familie. Der Mann ist Anwalt, er hat eine Frau, er hat 4 gesunde Kinder, die machen alle schön Sport und gehen zur Schule und so. Aber das ist ja nur die Fassade. Die kommt ja jetzt nicht aus einer, sag ich mal, Assi-Familie, ne, wo beide ständig besoffen sind, beide Elternteile, beide arbeitslos, sondern so. Das sind eben diese Familien, wo die Fassade ganz nett aussieht, aber innen drin ist es halt kalt. Und
ja.
Ich kann mir vorstellen, dieses Gefühl, meine Eltern verstehen mich sowieso nicht, die haben ja gar keine Ahnung. Das hat jeder von uns schon mal gehabt. Das gehört ja zur Pubertät einfach dazu. Also jeder hat mal gedacht, boah, meine Eltern sind so peinlich. Die haben ja gar keine Ahnung, was gerade abgeht. Ich glaube, das ist so
das
was ganz...
Das denke ich manchmal jetzt noch.
Ja, das denke ich auch.
Aber es ist anders geworden.
Das denke ich auch manchmal jetzt. Geworden. Aber man ist ein bisschen, ne, also und... Das ist vielleicht wie so eine Sollbruchstelle, ne, also wo man dann ansetzen kann. Und das ist was jemand, der ein bisschen psychologisches Geschick hat, was der auch sehr gut ausnutzen kann, glaube ich.
Und da ist es ja mal richtig gut, dass du jetzt eine Dame da hast mit einem sehr großen psychologischen Sachverstand, auch zu dem Thema.
Ganz genau. Ich wollte natürlich noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos dazu haben. Und ich dachte, vielleicht ist es für euch auch interessant, das mal aus Expertensicht zu hören. Deswegen gibt es jetzt sozusagen als extra noch ein Interview mit Dr. Nala Saimi. Und Tanina und ich verabschieden uns an der Stelle schon mal.
Es ist jetzt mittlerweile auch draußen dunkel geworden.
Es ist dunkel geworden oder gleich wird es wieder hell, je nachdem. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Mal wieder.
Wow, und, vielleicht darf ich ja nochmal wiederkommen. Ja, kein Mord und Totschlag,
ja.
aber ein sehr, sehr heftiger Fall. Mal was zum wirklich auch drüber nachdenken und mal so zum Mitnehmen, fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Sehr gerne und vielen Dank euch fürs Zuhören und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Auf Wiederhören.
Tschüss, bis hoffentlich bald.
Tschüss. Ich habe es euch ja schon zum Anfang der Folge versprochen. Zu diesem wichtigen Thema Loverboys interessiert mich natürlich die Meinung einer Expertin. Deshalb habe ich mir Dr. Nala Saimi eingeladen. Das ist Deutschlands wohl bekannteste forensische Psychiaterin. Sie war 14 Jahre lang ärztliche Direktorin der forensischen Psychiatrie in Lippstadt, also hier ganz um die Ecke. Und sie ist eine der gefragtesten psychiatrischen Gutachterinnen, hat zum Beispiel gearbeitet bei spektakulären Prozessen in Deutschland, wie beim Horrorhaus von Höxter. Dr. Saimi, erste Frage, ist der Begriff Loverboy eigentlich irreführend? Ich meine, der Heinz aus unserem Fall ist ja eher ein älteres Semester.
Der Begriff Loverboy ist insofern natürlich ohnehin ein sehr kurioser Begriff, weil er sprachlich irgendwie spielerisch anmutet und auch irgendwie harmlos anmutet. Aber das, was dahinter steckt, ist eben nicht spielerisch und ist eben nicht harmlos. Außerdem verbindet man natürlich mit dem Loverboy einen jungen Mann. Meistens sind es auch eher jüngere Männer, also eher Männer im Alter zwischen 20 und vielleicht Mitte 30. Aber es kann im Einzelfall auch jemand sein, der ein etwas reiferes Lebensalter hat. Man muss das unterscheiden von dem sogenannten Begriff des Sugar Daddies, wo es um sexuelle Affären geht, die beiderseits positiv bewertet werden, die beiderseits irgendeinen freudvollen Nutzen bringen. Das hat aber mit dem Loverboy nichts zu tun, sondern beim Loverboy geht es eben um Zwangsprostitution.
Wie genau funktioniert denn das Konzept Loverboy?
Das Konzept ist so, dass man einer sehr jungen Frau vorgaukelt, dass man sich in sie verliebt hat, dass man sie liebt, dass man mit ihr ein gemeinsames Leben führen will. Das Mittel ist dann häufig, dass man sich kostspielige gemeinsame Ideen für die Zukunft ausdenkt, also zum Beispiel ein gemeinsames Hotel oder ein gemeinsames Restaurant zu führen oder irgendwie einen Ponyhof zu betreiben, wie auch immer. Dazu braucht es natürlich finanzielles Engagement. Die Frau wird dann gebeten, sich da finanziell zu beteiligen und möglicherweise auch einen Kredit aufzunehmen zum Beispiel. Dadurch kommt sie dann in eine Art Schuldenfalle rein und dann wird der Vorschlag unterbreitet, wie man ganz schnell in ganz kurzer Zeit ganz viel Geld verdienen kann, nämlich über die Prostitution. Und dann wird mit manipulativen Strategien eben Druck ausgeübt, so lange bis die Frau dann eben auch der Prostitution nachgeht.
Was sind das für Frauen, die auf Loverboys hereinfallen? Also welche Frauen sind besonders gefährdet?
Das sind natürlich häufig junge Frauen oder auch junge Mädchen. Also wenn man sich selber als junge Frau in einer Phase befindet, wo man vielleicht auch noch in Bezug auf die eigene Attraktivität, das eigene Begehrtwerden unsicher ist, wo man sehr geschmeichelt ist, dass sich auch Männer, die schon etwas älter sind, und es geht darum, auch durchaus Konfliktsituationen im Elternhaus auszunutzen, um die Zielperson, also diese junge Frau, sozial zu isolieren. Sie haben nichts davon, wenn es sich um eine Frau handelt, die eine große, enge Bindung an die eigene Herkunftsfamilie hat und eine große Transparenz und mit denen alles bespricht, dann ist es für sie kein geeignetes Opfer.
Was sind das für Tätertypen, die sowas tun?
Das sind häufig sehr psychopathisch-narzisstische Männer. Das heißt, sehr manipulativ, sehr betrügerisch in der Art ihrer Kontaktgestaltung zu Menschen, die sehr viel lügen, sehr viel unwahre Geschichten erzählen, die einen sehr oberflächlichen Charme entfalten, die aber strikt kriminelle, egozentrische Absichten verfolgen. Und sie müssen sich ja auch klar machen, es geht um viel Geld. Also es geht um hohe, fünfstellige Monatseinkünfte, die so erwirtschaftet werden. Und das dann ja auch steuerfrei, wie ich immer gerne anmerke. Das heißt, das sind große Geldsummen, die brutto für netto ohne jegliche Betriebskosten dann in die Tasche des Zuhälters fließen.
Katharina schreibt ja selber in dem Buch, dass Heinz sie programmiert hat wie ein Computer.
Das ist eben die Manipulationsstrategie. Also jemanden völlig aus seinen anderen sozialen Bezügen herauslösen, ihn so impfen, dass er anderen sozialen Bezügen misstrauisch und abwertend gegenübersteht, dass er folglich sich völlig vereinsamt, dass er mit seiner eigenen biografischen und sozialen Herkunft bricht, sich völlig auf den neuen Lebenspartner fokussiert. Und der neue Lebenspartner entfaltet dann einen emotionalen Druck, die Frau dahin zu bringen, wo sie eigentlich nicht hin will. Unter anderem zunächst mit solchen Geschichten wie, ach, ich dachte, dass du mich liebst, aber offenbar ist deine Liebe ja doch nicht so echt. Wir wollten doch gemeinsam leben, aber naja, ich kenne das ja schon, dass Frauen mich enttäuschen und jetzt enttäuschst du mich auch. Also es wird mächtig auf die Tränendrüse gedrückt. Wenn das nicht mehr geht, dann gibt es auch schlichtweg irgendwann Gewalt und dann gibt es irgendwann einfach das Regime mit Angst und Machtausübung.
Aber warum ist Katharina nicht einfach gegangen? Sie hätte ja die Möglichkeit dazu gehabt. Also warum gehen die Frauen nicht? Warum verlassen sie die Loverboys nicht einfach?
Dass Frauen sich dann nicht aus der Lage befreien, hängt zum einen daran, dass sie auch dann in einem Setting gefangen sind, wo sie auch massive Strafe zu erwarten haben. Das heißt, sie befreien sich nicht aus Angst vor dem noch größeren körperlichen Übel. Und das andere ist, dass die Arbeitssituation so dermaßen prekär ist, dass man also psychisch und physisch auch völlig auf den Hund kommt und dass sozusagen die psychischen Ressourcen nicht mehr da sind, effektiven Widerstand zu leisten und dass auch die Selbstverachtung zunimmt.
Vielleicht auch eine ganz wichtige Frage für alle, die gerade zuhören. Ich weiß, einige von denen sind auch schon Eltern. Was sollte ich als Elternteil tun, wenn ich das Gefühl habe, meine Tochter ist auf so jemanden hereingefallen?
Die Familie und Familien, die befürchten, dass ihre Töchter in die Hände von Loverboys geraten sind, sollten sich in der Tat rasch an die Polizei wenden. Eltern haben natürlich in dem Alter keinen so richtig guten Zugang zu ihren Töchtern. Günstiger ist es tendenziell, wenn man noch als Freundin oder Freunde aus dem Freundeskreis versucht, Kontakt zu halten. Vielleicht sind auch da männliche Freunde dann besser geeignet als Freundinnen, weil bei den Freundinnen greift dann dieser Mechanismus des Tatopfers, dass sie sagt, du bist doch nur neidisch, du bist doch nur eifersüchtig auf meinen Freund, du gönnst mir meinen Freund nicht, du gönnst mir meine neue Liebe nicht. Während wenn ein Freund möglicherweise da versucht zu intervenieren, dürfte vielleicht dieses Argument nicht so stichhaltig sein.
Kann man denn als Familie auch präventiv was tun, dass die Tochter gar nicht erst auf so einen Loverboy reinfällt?
Grundsätzlich muss man sagen, dass wenn Töchter einen Freund haben und dann erkennbar wird, dass dieser Freund sie gegen die Familie aufhetzt, dann müssen die Signallampen angehen. Jemand, der aufhetzt und spaltet, ist eigentlich immer eine Person mit einer Persönlichkeitsstörung. Insofern ist wichtig, dass das Klima der gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz in der Familie gut ist und dass eben die aus der Pubertät mittlerweile rausgekommenen Kinder auch nicht mehr als Kinder angesehen werden, sondern eben auch durchaus als eigenständige erwachsene Personen mit entsprechenden eigenständigen Bedürfnissen. Also die Kommunikation auf Augenhöhe scheint mir wichtig.
Das ist die eine Seite, aber vielleicht können wir als Gesellschaft auch was tun, um dieses Phänomen Loverboys zu verhindern.
Das andere ist, dass Schulen und andere Erziehungsinstitutionen über das Phänomen aufklären müssen. Und zwar sowohl die Schülerinnen und Schüler selber als auch die Eltern. Es ist viel zu wenig über dieses Konstrukt des sogenannten Loverboys bekannt. Und alles, was nicht bekannt ist, kann ich auch selber potenziell in meinem sozialen Nahfeld nicht entdecken.
Würde es denn etwas bringen, Prostitution zu verbieten? Das würde dem Ganzen ja die Geschäftsgrundlage entziehen. Also es gibt ja Länder, wo Prostitution verboten ist, Schweden zum Beispiel. Wäre das eine Möglichkeit?
Prostitution zu verbieten halte ich für schwierig. Erstens glaube ich, dass es dem Menschsein ein Stück weit widerspricht, dass das so nicht funktioniert. Das andere ist, dass sie ja eine Leistung erbringen in einem Bereich, in dem es mitunter ja gar keine Zeugen gibt. Von daher dürfte ein Verbot auch schwer durchzusetzen sein. Ich glaube, das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass jemand für eine sexuelle Dienstleistung Geld zahlt. Das Problem sind die Arbeitsbedingungen, unter denen diese Dienstleistung erbracht wird. Und der sozialgesetzliche Schutz, den ein Arbeitnehmer oder in diesem Falle eine Arbeitnehmerin hat. Von daher, glaube ich, muss man den Diskurs deutlich offener führen.
Die bekannte forensische Psychiaterin Dr. Nala Saimeh bei Verbrechen von nebenan im Interview. Vielen Dank, Dr. Saimeh.
Vielen Dank.
Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Durch Corona haben wir gerade alle ziemlich viel Zeit, die wir zu Hause verbringen. Zeit, um Podcasts zu hören. Vielleicht ist ja auch dieser was für euch. Die Stunde Null, Deutschlands Weg aus der Krise. Da geht es darum, was die Krise gerade mit Unternehmern und Gründern macht und welche Ideen und Strategien die haben, welche Chancen sie sehen für das Leben nach Corona. Denn das wird irgendwann kommen, da bin ich mir sicher. Kleines Beispiel, Starkoch Tim Raue erzählt in einer Folge, dass er jetzt Essen für die Mikrowelle liefert. Klingt sehr spannend, wenn ihr mögt, hört gerne mal rein. Die Stunde Null, Deutschlands Weg aus der Krise, bei AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university, online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.
Audio Now.